Die blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto.
Rick Kevanian, es ist mir ein großes Vergnügen. Herzlich willkommen auf der blauen Couch.
Vielen Dank, lieber Thorsten.
Hast du schon irgendwelche guten Vorsätze gebrochen für das Jahr 2020?
Ja, und zwar, ich möchte im Radio tiefer klingen, so wie meine Schauspielkollegen, denen man Kopfhörer aufsetzt.
So wie kleine Kinder, ne?
Ja. Wir können das ganze Gespräch jetzt so führen, wie, weißt du, wie Frederik Lau in dieser Werbung.
Dieser Werbung?
Ja.
In dieser Werbung.
Ja, für diese.
Ob er weiß, dass er so klingt oder vielleicht war er einfach nur verkatert. Man weiß es nicht. Nein.
Kennst du ihn?
Nein.
Großartiger Schauspieler.
Auf jeden Fall.
Ja.
Wer ist das? Nein, ich kenne ihn natürlich. Ich meine, alle kennen ihn. Ach, man macht doch Scherz untereinander. Die Branche ist viel zu ernst geworden, ist mir aufgefallen. Deswegen braucht es lustige Menschen wie uns 2000.
Absolut. Nein, ich bin nicht lustig. Aber
du bist
ich
freundlich. Das
ich
ist die beste Voraussetzung, um glaubwürdig lustig zu sein.
Klingt nach Theorie. Ein schönes Kompliment.
Ach so, so war es nicht gedacht. Ich dachte, es ist irgendwas humortheoretisches.
Für 2020 mehr ernst gemeinte Komplimente kriegen und verteilen.
Aber erst kriegen und dann verteilen.
Naja, eigentlich andersrum.
Haha, habe ich dich erwischt.
Darf ich dir gleich jetzt machen?
Oh ja.
Du siehst wirklich blendend aus. Jedes Mal, wenn ich dich sehe, denke ich mir, hat er schon wieder abgenommen? Ich meine, ihr Schauspieler müsst ja immer gut aussehen.
Ich wollte gerade sagen, dafür haben die Menschen jetzt richtig viel davon, die uns am Radio hören.
Ja.
Sieht ja wirklich so gut aus.
Ja.
Wo kann man, habt ihr eigentlich auch diese Webcams?
Ja, aber die sind immer ausgeschaltet, wenn ich drin bin.
Ach, das ist so vernünftig.
Haben wir hier
darf
Webcams?
Ich dir ein Kompliment machen? Darum schätze ich dich.
Dankeschön. Wofür?
Dass du diese Webcam einfach sagst, ihr kämpfst mich mal.
Ja, ich schieß die aus, bevor ich ins Studio komme.
Sehr vernünftig. Ja, der Clint Eastwood des Bayern 1.
Ich habe dich gesehen, also ich habe zumindest den Trailer gesehen deines neuen Films, Die Wolfgang. Du als Vampirvater, jetzt sind wir bei dem Kompliment. Und weißt du, wie ich finde, dass du aussiehst?
Wie Keanu Reeves, wie er besser nicht aussieht.
Ein bisschen ist was dran. Ich hätte eher jetzt gesagt, wie so eine Mischung aus American Gigolo.
Oh, wow.
Und so einem Chef von so einem italienischen Strandbad.
Bei American Gigolo war ich jetzt ehrlich gesagt leicht berührt, irritiert und auch ein bisschen angeturnt. Aber bei der Strandbar habe ich sämtlichen Sex verloren.
Es hat was von Latin Lover.
Latino Lover. Hier ist Ricardo Cavanian, der Latino Lover mit dem großen Mantel. Und,
ja, ich war selbst überrascht. Manchmal denkt man sich, aber das ist doch diese Stunden vor dem Dreh im Make-up.
Wie lange dauert das, bis du so aussiehst?
Eine Woche. Nein, ich musste schon jeden Morgen. Die Haare waren ja nicht die eigenen. Die Augen
Die waren
doch,
schön, du hattest die Haare schön.
Das waren sehr schöne Haare, ich war selbst überrascht. Ich bekam
Man muss das gucken, allein schon wegen deiner Haare.
Das war irritierend, ja. Das
Warum ist, irritierend?
Naja, so schön zu sein, also noch schöner zu sein, das ist ja das Schlimme. Das ist ja so ein äußerlicher Beruf manchmal. Da weißt du, keiner redet darüber, naja, er war Vampirvater, lebt schon seit 300 Jahren, macht sich nach 300 Jahren Gedanken, wie war ich damals vor 282 Jahren, mitten in der Pubertät, damals in Transsilvanien, was wird aus meinem Sohn? Das merkt keiner, aber das ist das, was unterschwellig mitspielt.
Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Jugendfilm. Ist ja kein Kinderfilm, oder? Ein Jugendfilm?
Finde ich schön, dass du das sagst. Man ist wahrscheinlich selber ein bisschen befangen. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt eher mehr an die Kinder gedacht. Aber wenn es die Jugend erwischt, umso besser. Super.
Also ich habe es meiner Tochter erzählt, die ist 15. Und hat gesagt, natürlich gehe ich rein.
Echt?
Weil die ein riesen Vampir-Fan ist.
Ehrlich?
Und es geht ja um drei Kids.
Ja.
Die in verschiedenen Ausprägungen des Vampir-Daseins...
Schön gesagt.
Damit fertig werden müssen.
Ja, mein Bub, also mein Vampirsohn, der Vlad, der kann kein Blut sehen. Das ist nicht so optimal für einen Vampir. Dann die Fee, also die Fee tatsächlich, die hat Flugangst. Und der Werwolf, der hat eine Tierhaarallergie. Also die Idee ist doch super, oder? Als ich das gehört habe, soll ich mich unbedingt mitmachen. Das fand ich so toll, ja.
War ein großer Spaß, oder?
Das war wirklich
dein erster Kinder-Jugendfilm.
Ja, das stimmt. Und ich hatte totales Glück, weil mir überhaupt nicht klar war, wie wichtig das ist, dass, sage ich mal, die Chemie zwischen meinem Filmsohn und mir passt. Und mit Aaron und mir war das wirklich vom ersten Moment an, ich habe den sehr schnell ins Herz geschlossen und er mochte auch meine Albernheiten und so sind wir wirklich super miteinander zurechtgekommen. Es war richtig schön.
Und der Look ist so ein bisschen Harry Potter-mäßig, ne?
Ja, ich glaube, das
Also es ist schon großes Kino.
Ach so, das meinst du damit? Ja, danke.
Ich meine auch als Kompliment.
Ja, auf jeden Fall. Ach, Thorsten, du, so viel Komplimente. Ja. Nicht, dass du dein Arsenal an Komplimenten jetzt bei mir verballerst und dann kommt irgend so eine, wie soll ich
dann
sagen, so eine Baywatch-Nixe und was willst du denn dann noch sagen? Kannst du sagen, hey, du siehst aus wie Rick Gavin.
Wieder kommt eine Baywatch-Nixe. Jetzt hier ins Studio rein?
Nein, aber vielleicht danach.
Überraschungsgast?
Nein, du hast doch keine Überraschungsgast.
Für dich?
Nein, das glaube ich nicht.
Und hier ist Pamela Anderson.
Wow.
Wow.
Pamela.
Die sah auch schon mal jünger aus.
Aber was? So bescheiden, so ruhig. Schau, so wie farblos. Sie sich jetzt exist.
Das ist das Schöne, im Radio kannst du viel erzählen.
Ach, das ist das Schöne, ja. Und es funktioniert noch und besser, wenn
alle
Webcams dabei sind.
Die wir ausgeschaltet haben.
Die du ausgeschossen
hast. Wo waren wir stehen geblieben? Die Wolfgang läuft jetzt seit ein paar Tagen ja schon sehr, sehr erfolgreich im Kino.
Was mich sehr freut.
Ja, Chartstürmer. War das für dich auch ein Argument, diese Rolle zu übernehmen, weil du gedacht hast, so ein Jugendfilm und dann so ein bisschen im Harry Potter-Look, es geht um Vampire, das wird mit Sicherheit ein Kinohit. Suchst du Rollen nie so aus?
Nee, ehrlich gesagt nicht. Ich hatte viel Glück mit meinen Rollen, das stimmt schon, aber nach Erfolg auszusuchen ist wahnsinnig schwierig, weil man extrem schwer vorhersehen kann, wird es jetzt ein Erfolg oder nicht. Ich muss auch ehrlich gestehen, ich kannte Wolfgang Holbein, den Autor der Jugendbücher, noch nicht und bin eigentlich über den Film, also über das Drehbuch zu Herrn Holbein gewissermaßen gekommen. Und mir hat wirklich dieser Pitch, wie man so schön sagt, gefallen, eben mit diesen drei außergewöhnlichen Kindern.
Und mit den Haaren.
Und ja, die Haare, das wusste ich damals noch nicht, aber wir hatten eine gnädige Menschen mit Kostüm und Maske, die sagten, aus dem Buben kann man ja noch was machen.
Also, ich glaube, das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Sache für alle, die Kinder haben jetzt vielleicht in dem Alter.
Kinder sollten.
Zwischen 6 und
66.
Und 60. 666.
666.
666. Oi. Wärst du gerne ein Vampir? Mal so für einen Tag?
Ja, unbedingt. Ich glaube, ich bin schon auch irgendwo einer. Ich habe auch schon mehrere Vampirrollen sprechen dürfen und so. Ich finde ja Vampire tolle Leute.
Warum?
Ich weiß nicht so, man lebt sehr lange, man kriegt diese Lebenserfahrung, wo ich mir denke, boah, stell dir mal vor, du sitzt jetzt hier und guckst mich an und denkst dir, ey, der Rick, der wird am 26. Januar wird der 349 Jahre alt. Wäre doch abgefahren, oder?
Ich glaube, dass es irgendwann dann tierisch langweilig wird.
Das glaube ich nicht. Ich habe noch so viele Fragen und denke mir, ich brauche locker noch 300 Jahre, bis die...
Aber wenn du wüsstest, es sind dann nochmal 300 Jahre und nochmal 300 Jahre, die sterben ja nie.
Ach nee, gar nicht? Aber war da nicht diese
Sache
mit...
Außer du fällst sie.
Fällen?
Ja.
Aber vielleicht gibt es ja dann irgendwann ein Tutorial auf YouTube, Pfählen leicht gemacht, das würde ich mir ansehen und zack, hätte ich genug von dem Ganzen. Aber ich könnte es mir wenigstens aussuchen. Ich wäre nicht auf irgendeinen Bornselkramer-Knickknack angewiesen.
Oh, was für eine Überleitung.
Nein, aber es ist...
Der Borntelkramer und die ewige Liebe.
Verrückter Film.
Wahnsinn. Im Herbst, glaube ich.
Im Herbst.
Bei uns in den Kinos.
Mhm.
Bulli,
ja.
Du, wer ist noch mit dabei?
Habe Kerkeling ist mit dabei. Der Sebastian Betzel ist mit dabei.
Wow.
Der Florian Brückner, die Hanna Herzsprung. Habe ich jemanden vergessen? Bestimmt. Seht es mir bitte nach, liebe Kollegen.
Das heißt, da bist du zu sehen?
Ja.
Dann bist du, glaube ich, auch noch in Jim Knopf und die Wilde 13 zu sehen?
Ich bin die Wilde 13. Verrückt, ne? Aber die sind eigentlich nur zu 12, das ist ja das Allerverrückteste. Die können nicht zählen. Und weißt du, was schwierig war bei der Erstellung dieser Figur? Erstellung klingt so blöd, bei der Erarbeitung. Eigentlich hat sich ja damals Michael Ende überlegt, diese wilde 13, also diese 12 Piraten, sind ein eineiiger Zwölfling. Das heißt, die sehen alle im Grunde gleich aus und klingen alle sehr, sehr ähnlich. Ich meine, jetzt haben wir ja schon viele Schauspieler gesehen.
Ist das jetzt dein Ernst?
Ist ernst gemeint, ja.
Das war wirklich so?
Das ist wirklich so. Also die wilde 13 sind eigentlich 12 fast identisch aussehende Piratenbrüder
aus derselben Familie. Ich versuche mich zu erinnern an meine Kindheit. Wir sind ja alle damit aufgewachsen. Ja.
Ich glaube, damals hat man sich keine Gedanken gemacht. Da waren das halt 12 Piraten, die, sag ich mal, ein verschiedenes Kopftuch hatten oder ein Halstuch oder vielleicht eine Brosche mehr, weniger. Ich glaube, bei der Puppenkiste klangen die auch unterschiedlich. Ja. Aber wenn du es dann selber mal spielen musst, ist es gar nicht so einfach, weil wie machst du das? Das war schon ein bisschen verrückt.
Alles. Aber auch da siehst du so aus, dass man sagt, ist das der Rick?
Nein, das ist es nicht. Und ich meine, ich habe vor einigen Tagen zum ersten Mal den ersten, wie soll ich sagen, inoffiziell Trailer im Kino gesehen. Und da habe ich mir dann gedacht, boah, wer ist der Typ, ey? Nee, es hat nichts mit mir zu tun. Es hat wirklich gar nichts mit mir zu tun. Aber es sieht, wenn ich mir auch ungern auf die Schulter klopfe, wie du weißt, es sieht schwer nach Pirates of the Caribbean aus. Das ist irgendwie cool.
Ich glaube, du machst das alles nur, damit du dir so zu Hause an die Schlafzimmerwand so Fotos pinnen kannst, auf denen du wahnsinnig geil aussiehst. Was machst du? Übergibst du dich
an? Aber ich finde es, ich meine, du kennst mich jetzt echt auch schon eine Zeit lang und du weißt genau, das wäre das Letzte, was ich je, ich hatte in meinem Leben drei Poster als Jugendlicher in meinem Schlafzimmer. Das war Kareem Abdul-Jabbar, Ralph Sampson und Irvin Magic Johnson.
Wow.
Und das war alles, was ich je in meinem Zimmer aufgehängt habe. Aber Bilder von mir selber gibt es echt nicht.
Das wäre ja auch noch eine Rolle, die du nochmal spielen könntest. Rollen, die Rick Cavani noch nicht gespielt hat.
Einen 2,13 Meter großen schwarzen Profi-Basketball. Das war der Rick, nein, das war wirklich. Wie bist du gewachsen? Kein Problem, ab 50 wächst sich's leichter.
Es gibt auch diesen Film mit Kareem Abdul-Jabbar, also wirklich eine Basketball-Legende in Amerika.
Airplane, natürlich,
ja.
Von den Zuckerbrüdern.
Das, wie heißt es auf Deutsch?
Die reisen im verrückten Flugzeug.
Genau,
ja.
Da spielt er mit und stößt ständig mit dem Kopf oben an.
Ja, genau.
Weißt du, dass ich mit dem mal zusammen Basketball gespielt habe?
Nein.
Ja, 3 gegen 3.
Wie 3 gegen 3?
Naja, es war so ein Werbeturnier, ich glaube von Adidas, Puma oder was auch immer.
Ja, aber warte mal, wie lange ist das denn her?
Das ist her 95. 24 Jahre, wow. 25 Jahre.
Okay, also nicht, dass ich deine Geschichte toppen, ist ja eh nicht mein Ding, aber um etwas ergänzen zu dürfen, ich hatte das Vergnügen im Jahr, glaube ich, 1985 oder 86 mit der Basketballmannschaft.
Man muss mal sagen, du hast mal Basketball
gespielt. Ich habe selber mal
Basketball gespielt. Gar nicht schlecht.
Ne? Naja, das kann man im Nachhinein immer so ein bisschen rückwärts romantisieren, aber ich war klein, ich war dick, ich hatte eine Brille, ich war plattfüßig, ich war halt
irgendwann. Du warst dabei.
Rick, du deckst die Nummer 5, wer ist die Nummer 5? Setz deine Brille auf und dann sich ist. Nee, es war, ich war die Nummer, weiß ich nicht, 11, glaube ich. 11 oder 13. Ich weiß nicht. Ich habe es sehr geliebt. Und irgendwann durfte ich mal mit Julius Erving, Dr. J.
Wow.
Ja, aber das war nur ganz kurz. Der stand vor mir. Ich habe ihn angeguckt. Der hat eine Finte nach links gemacht, ist rechts an mir vorbei und hat den Ball halt versenkt, wie man es macht. Alle haben gelacht, weil er so schnell war, dass ich bis heute nicht weiß, wohin ist. Also es war toll.
Ein kleiner Exkurs in die große, weite Welt des amerikanischen Profibasketballs.
Ja.
Für die, die es interessiert hat.
Aber es interessiert ja immer mehr. Und mit Dirk Nowitzki hatten wir ja den größten deutschen Profi-Basketballer-Botschafter aller Zeiten, oder?
Wir haben ihn immer noch.
Wir haben ihn immer noch. Aber jetzt aktiv ist er jetzt ein bisschen weniger aktiv.
Das stimmt. Ja, das stimmt. Den könntest du auch spielen. Also wenn man dir Stelzen drunter baut.
So. Oh, das ist ja so digitale Stelzen. Aber das wird mir Spaß machen.
Also jetzt haben wir ja schon sozusagen abgearbeitet, wo du überall zu sehen sein wirst. Du bist gerade zu sehen in Die Wolfgang. Dann wirst du in Jim Knopf und Die wilde 13 zu sehen sein, in Der Bartelkramer und Die ewige Liebe. Insofern erübrigt sich die Frage eigentlich, was hast du letztes Jahr gemacht? Du hast wahrscheinlich ausschließlich gedreht, weil man dich ja nicht so viel gesehen hat.
Genau, deswegen dachte ich mir, ich gucke mich selber an und habe in meinem Schlafzimmer Bilder von mir selber aufgehangen und habe mir gedacht, diesen Film würde ich gerne mal mit mir selber machen.
Wie so ein Serientäter, weißt du, der so...
Oh, krass, genau, aber mit den eigenen Rollen so.
Ja.
Okay, erst werde ich den Griechen umbringen. Ich habe genug. Ich will nicht mehr Grieche genannt werden. Ich werde dem Griechen eigentlich eine Flasche Uso... Nein, das wäre aber eine gute Idee eigentlich. Ne? Ein Typ, der irgendwann die Nase voll hat von all seinen Rollen. So, und jetzt war ich mit Jim Maul, wer ist denn das? Nee, Jens Knopf, Scheiße, das habe ich alles durcheinander.
Aber glaubst du, das kommt noch auf dich zu, dass du mal so komplett gegen den Strich gebürstet so jemanden spielst, so einen Bösen, einen richtig
abgrundtief Bösen? Also ich könnte es empfehlen, mir selber und auch anderen, die Interesse dran haben.
All den Regisseuren und Produzenten, die uns gerade zuhören?
Zum Beispiel, weil, wie soll ich sagen, in Deutschland haben wir ja das Phänomen, dass wir, inklusive ich auch, wir neigen dazu, Menschen in Schubladen zu stecken, weil wir sind einfach Schubladen gewöhnt. Wir machen die Schublade auf, wir wissen, was drin ist, wir machen es wieder zu und ein Jahr später machen wir, ach, das war da drin. So, bei den Amerikanern ist es tatsächlich anders. Ich war vor 4 oder 5 Jahren in Los Angeles unterwegs, auf dem Sunset, ein riesiges Billboard-Plakat mit dem zweiten Teil von Dumm und Dümmer. Dumb and Dumber mit Jim Carrey und Jeff Daniels eben. Ich fahre eine halbe Kilometer weiter, ein anderes großes Plakat, The Newsroom, mit ebenfalls Jeff Daniels.
Großartiger Schauspieler.
So, was für ein Schauspieler. Ja. Und der Amerikaner sagt, hey, Jeff Daniels, toller Typ. Egal, ob er jetzt mit dem Kopf gegen Laternenpfahl läuft oder einen tollen Journalisten gibt.
Und bei uns?
Brauchen wir noch ein bisschen Entwicklungszeit.
Ja. Aber gibt es so eine Rolle, die du vielleicht schon für dich fertig im Kopf hast? Ich weiß, du beschäftigst dich ja auch damit, selber Stoffe zu entwickeln. Das würdest du gerne mal machen, oder?
Ja.
Was wäre so deine Traumrolle, dein Charakter?
Für mich selber?
Ja.
Da muss ich ehrlich sagen, Thorsten, das soll jetzt überhaupt nicht kokett klingen. Wenn du mich fragst, welche Geschichte würde dich interessieren, dann könnte ich vielleicht sagen, mich würde dieses und jenes interessieren. Aber ich versuche wirklich, also ich glaube, das ist einfach ein anderer Ansatz. Man kann nicht den Ansatz über eine Hauptfigur sagen. Es gibt eine Hauptfigur und wir wollen erzählen, was erlebt diese Hauptfigur. Aber mir ist tatsächlich das Anliegen, ich möchte gerne eine Geschichte erzählen. Und wenn ich in diese Geschichte reinpassen sollte, dann ist es cool. Wenn nicht, dann soll es derjenige machen, der die ideale Besetzung dafür ist. Also da möchte ich dann schon, dass die Geschichte stark ist und nicht so, jetzt hat sich der Rick selber was geschrieben, spielt er die Hauptrolle, gähn. Also das ist dann nicht meins. Das können andere vielleicht besser oder soll jeder machen, wie er denkt. Also mein Hauptaugenmerk ganz klar, wie ist die Geschichte am stärksten, mit wem ist sie am besten besetzt? Das ist so, ja.
Und glaubst du denn, dass da auf dich noch einiges zukommt? Ich meine, du hast dich jetzt wieder stärker darauf fabriziert, Filme zu machen. Du warst eine Zeit lang mal solo auf der Bühne unterwegs.
14 Jahre.
14 Jahre?
Wirklich wahr?
Weißt du, dass ich noch genau weiß, wie du mir damals eben noch bei Bayern 3 erzählt hast, dass du da überlegst, ob du das machen sollst, ob du dich trauen sollst.
Weißt du, wann das war, Thorsten? Dieses Gespräch muss dann gewesen sein, 2004 oder 2005 sogar.
Ja.
Krass, gell? 2006 ging es los.
Zeit vergeht.
Mhm. Krass.
Was hat dir das gebracht? Also ich meine, künstlerisch und als Mensch, dass du dich auf die Bühne getraut hast. Wir haben vorhin schon drüber geflaxt. Ich habe gesagt, für mich war das auch ein Riesenschritt, sowas live zu machen, weil ich da Schiss davor hatte.
Ja.
Und ich wusste, ob ich es kann. Wusstest du es?
Nein, ich wusste es auch nicht. Und es war auch, ehrlich gesagt, als ich das gemacht habe, war das eigentlich zu einem von außen betrachtet denkbar wahnsinnig ungünstigen Zeitpunkt, zumindest was die sogenannte Karriere oder Laufbahn angeht, weil damals waren wir mit Traumschiff Surprise im Kino und ich, statt, sag ich mal, dem Kino treu zu bleiben, habe mir gedacht, ich muss jetzt alleine auf die Bühne und unverkleidet Dinge erzählen, die die Leute noch nicht gehört haben.
Was ein ganz anderes Metier ist.
Was komplett Kamikaze war, weil ich habe echt eine Zeit gebraucht. Das ist schon was anderes, wenn du unverkleidet, du kennst es ja selber, und dann direkt die Leute siehst, sofort die Reaktion hörst, auch die Enttäuschung. Auch Leute, die dir nachsagen, du, ich guck lieber deine Filme, das Live ist jetzt nicht so meins. Das muss man alles verarbeiten lernen, aber es sind alles so Dinge und Ängste, die ich dann eben verarbeiten durfte in den 14 Jahren.
Hast du es deshalb gemacht, um dich deinen Ängsten zu stellen?
Ich glaube auch, vielleicht nicht bewusst, ich wollte tatsächlich auf der Bühne live alleine auch mal unterhalten, eben unverkleidet. Und ich habe aber in diesen 14 Jahren wirklich alles erfahren dürfen und müssen, was zu diesem Geschäft gehört. Ich denke, es hat mir geholfen, selbstständiger zu werden, freier zu werden auch, im Denken selbstständiger auch zu werden, kreativer, glaube ich sogar. Künstlerisch war das alles richtig.
Bist du dadurch auch ein besserer Schauspieler geworden? Du selbst warst da auf der Bühne?
Das würde ich tatsächlich sagen, in meinem Fall ja.
Wo soll das noch hingehen?
Auf das blaue Sofa.
Auf die blaue Couch.
Achso.
Sofa, Couch.
Couch-Sofa. Couch-Sofa.
Rick. Großes Vergnügen, dass du da bist.
Danke dir.
Sage gerne nochmal eben, seit Donnerstag bei uns in den Kinos, die Wolfgang mit dir als Vampirvater im Gigolo-Look. Stimmt doch, Manuela, oder? Ich frage mal kurz in die Regie meine Redakteurin. Er sieht unfassbar aus da drin. Also er sieht immer unfassbar aus, aber da siehst du, wie gesagt, American Gigolo. So, ich hab für dich einen Lebenslauf.
Oh ja.
Wie das stets Teil dieser kleinen Show ist, den gebe ich dir bitte.
Okay.
Rick, du kennst ihn nicht, du liest ihn vor und sagst dann danach, was du davon hältst.
Bitte schön. Ich heiße Rick Cavanian und kann viel mehr als nur den Dimitri. Meine Wandlungsfähigkeit kennt keine Grenzen und manchmal frage ich mich selbst, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Für mich gibt es ganz klar ein Leben vor dem Schuh des Manitou und eins danach. Angefangen hat der ganze Wahnsinn in einem Aufzug an der Münchner Freiheit. Bulli verdanke ich viel, aber ich habe mich künstlerisch emanzipiert und alleine auf die Bühne getraut. Nach ein paar Solo-Jahrzehnten, muss ich fast schon sagen, zieht es mich zurück zum Film. Ja, und ich bin tatsächlich gespannt, was jetzt auf mich wartet. Ich bin ein zufriedener Mensch, den nur noch selten Existenzängste plagen und wünsche mir nur, dass ich noch lange so frei und kreativ leben darf. Ja, alles völlig richtig.
Guckst du gerade wie so ein Dozent an der Uni, den ich mal hatte?
Ehrlich?
Der so eine Arbeit von mir durchliest. Ja.
Nee, das Einzige, ich muss ganz ehrlich sagen, der letzte Satz. Ich bin zufrieden. Ich bin die meiste Zeit tatsächlich zufrieden und auch froh. Das mit den Existenzängsten, ich weiß es nicht. Das ist, glaube ich, so eine Freiberufler-Geschichte. Das hört nicht auf.
Das hast du wirklich immer noch?
Ja, nach 30 Jahren.
Und das nach 30 ist Jahren und 30 verdienten Millionen.
Das hat damit nichts zu tun. Das ist tatsächlich 333. Spaß. Nein, das ist kein Problem. Das ist nicht schlimm. Aber ich weiß nicht, das kommt immer wieder. Immer dann, wenn man denkt, jetzt mache ich mal weniger oder jetzt mache ich mehr oder warum ruft jetzt keiner an und wieso bin ich bei dem Projekt nicht dabei.
Denkst du wirklich?
Ja klar, wirklich. Also
Aber du kannst es dir doch aussuchen, auch jetzt wieder.
Das ist schon klopf, 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 auch ein großes Glück. Aber ich weiß nicht, das ist nicht, was man bewusst macht. Das ist
schon klar, ja.
Das ist so, ja, weiß auch nicht. Das ist irgendwie, keine Ahnung.
Und wird das besser mit dem Erfolg oder ist es besser geworden mit dem Erfolg?
Nein, gar nicht. Gar nicht. Also es ist nichts Quälendes. Es ist auch nicht so, wie sagt man, etwas Chronisches, was irgendwie alle zwei Wochen irgendwie so nachts um 3 Uhr kommt und sagt, wie geht es weiter, mein Sohn? So ist es nicht, aber es ist halt...
Wer war das jetzt?
Keine Ahnung, dieser Typ, der eben dauernd bei mir vorbeikommt. Ich weiß,
der redet so?
Nein, natürlich nicht.
So Patenmäßig? Nein.
Horsten, löst du Pfeife, mach mal. Hol mal die Kohle ran.
Gib mal deinen Arsch hoch.
Nee, ich weiß es nicht. Das ist irgendwas Unbewusstes. Ich wünschte, ich wäre da wirklich entspannter. Du hast im Grunde recht. Eigentlich dürfte ich es mir erlauben, aber das ist dann so ein... Ich weiß es nicht. Hat man das als Kind irgendwie geimpft bekommen, so ein überstarkes Pflichtbewusstsein oder so.
Ja, ich glaube auch, dass sensible Menschen, und das bist du ja mit Sicherheit als Künstler, als Schauspieler, vielleicht eher dazu neigen, an sich selbst zu zweifeln und nicht zu denken, passt doch alles. Außerdem ist es doch gut, wenn man nicht alles als gegeben hinnimmt und ein bisschen demütig vielleicht.
Ja, das stimmt, das steht drauf.
Und dankbar ist für das, was einem gegeben ist, an Talent und an Erfolg. Stimmt diese Geschichte, die ich gelesen habe, dass dein Papa eigentlich dafür verantwortlich ist, dass diese Schauspielerei so richtig funktioniert hat bei dir, weil er dir damals die Lee Strasberg Schule finanziert hat, weil das eigentlich sein Traum war, Schauspieler zu werden?
Ich wusste das selber nicht. Ich habe mit Bulli zusammen 1990 beim Radio angefangen, hier in München. Und irgendwann 4 Jahre später hatte ich ja parallel dazu Politikwissenschaft studiert, mehr recht als schlecht, ehrlich gesagt.
Weil immerhin 9 Semester, oder?
Ja, aber 2-mal durch die Zwischenprüfung gefallen. Es ist peinlich, ehrlich gesagt. Aber naja, es ist schon lange her und ich war jung und hatte keine Ahnung. Egal. Auf jeden Fall, irgendwann nach dieser gescheiterten Zeit kam ein Freund zu mir und sagte, wieso gehst du nicht auf eine Schauspielschule? Und ich habe gesagt, hör mal zu, ich bin 24, was soll ich denn jetzt noch auf der Schauspielschule? Und dann hat er eben mir von Lee Strasberg erzählt, dass man dann ein Jahr oder zwei hin kann und auch nur 6 Monate.
Ganz berühmte Schauspielschule in New York.
Genau. Und dann habe ich tatsächlich meinen Mut zusammengefasst und weiß ich noch genau, damals gab es den Jugoslawen bei uns ums Eck. Ich habe gesagt, Papa, können wir heute Abend essen gehen?
Und das war noch der Jugoslawen.
Es war noch damals der Jugoslawen. Ein super Laden. Und mein Vater hat mich sehr komisch angeguckt, was will mir der Junge jetzt verkünden? Ich hoffe, es ist nichts, was, naja. Auf jeden Fall sind wir gemeinsam zum Essen und dann habe ich ihm erzählt, hör mal, ich möchte für ein Jahr auf eine Schauspielschule nach New York. Und das allein rauszubringen, war wirklich eine Überwindung. Und er guckt mich an und es kam tatsächlich aus der Pistole zurück von ihm, ja Junge, kein Problem, dann mach das doch. Und ich dachte, er macht einen Witz, weil er ist ja mit dem Witz in der Familie, sag ich mal. Und dann sage ich, ist das jetzt dein Ernst? Wie kommst du denn da drauf? Und er sagt, naja, weißt du, und das wusste ich tatsächlich bis damals nicht. Mein Vater ist Jahrgang 34, dann ist
Apotheker,
der
Apotheker, Journalist, genau, auch Radiomoderator gewesen.
Genau, der muss in den, glaube ich, Anfang der 50er Jahre in Bukarest, ist der selber an der Aufnahmeprüfung für die Schauspielschule eben gescheitert. Das wusste ich nicht. Und das hat er mir damals erzählt und dann war ich irgendwie ganz beeindruckt und auch irgendwo gerührt und ja, und hat er mir geholfen, das Jahr zu finanzieren, genau.
Coole Geschichte. Ja. Deine Eltern leben ja seit langer Zeit in New York?
Seit 95, ja.
Bist du öfter dort?
Es geht, ich wäre gern öfter, ehrlich gesagt, so einmal im Jahr schaffe ich es, ja.
Ich habe mich gefragt, du hast ja auch einen amerikanischen Pass. Mhm. Warum probierst du es nicht mal da drüben? Oder reizt dich das gar nicht?
Doch, also das wäre jetzt gelogen zu sagen, es lässt mich kalt, was Pacino und De Niro zu erzählen haben, diese kleinen Mäuse. Nein, das ist, nee, das ist nicht so. Es ist schon interessant, aber ich sage mal so, ich bin wirklich gerne hier, ich bin saugern in München, ich bin gerne zu Hause, ich habe meine Freunde, ich habe meine Familie, natürlich habe ich meine Eltern auch dort, aber ganz ehrlich, in meinem Fall ist es nichts, was ich wagen würde, erzwingen zu wollen, weil das bin ich nicht. Wenn es kommt, dann bin ich dabei, aber wenn es nicht kommt, dann denke ich mir, auch gut, hier ist also.
Aber mal so ein Jahr nach New York gehen und mal gucken, was da passiert. So ein bisschen Klinken putzen.
Oh nee, das
ich glaub, was du machen könntest mit deinem Talent, du könntest ja auch eine Radiosendung moderieren da drüben in New York.
Oh nein, ich könnte, nein. Das würde ich mir nicht zutrauen. Also dann würde ich eher Klinken putzen. Also eine Radiosendung zu moderieren, da musst du ja, ich glaube, es ist gar nicht so sehr die Sprache, aber du musst wirklich so mit dem, das erzähle ich dir, aber du weißt ja selber, was man alles wissen muss, um am Puls der Zeit zu sein, am Puls der Zielgruppe, was da alles für diverse Pulse mitschwingen. Also das ist ja Wahnsinn, da müsste ich mich ja...
Das würdest du dir nicht zutrauen? Oder würdest du dich gar nicht interessieren? Könnte ich mir super vorstellen.
Also dann würde es mich ehrlich gesagt interessieren, lieber irgendwo Theater zu spielen in New York oder in einer Serie. Oder
so wie Michael Mittermeier einfach in kleinen Clubs auftreten.
Ja, der ist ja verrückt. Der ist ja verrückt, aber das ist ja auch er und er ist da auch irgendwie so schön konsequent verrückt. Das ist halt der Michael, der ist halt mit dem Kopf durch die Wand. Das ist ja auch okay, dafür liebe ich ihn ja auch. Aber
wärst du manchmal gerne ein bisschen mehr so, mit dem Kopf durch die Wand und wie der Bully ja manchmal auch ist, dass er sagt, ich bin von was überzeugt und ich weiß, ja, ich kann das, ich mach das.
Ja, ich glaube schon, kann man auch ehrlich sagen, aber ich habe den Eindruck, es wird besser, je älter ich werde, weil das ist mit diesem, weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, weil man denkt, die Zeit wird knapp.
Denkst du schon?
Nein, Quatsch, nein, das nicht. Aber ich glaube, man...
Du wirst nächstes Jahr 50, gell?
Ja, man, die 50 hat mich jetzt so aus der Bahn geschmissen.
Bei so Tempo 50 aus der Kernlade fällt die Mutter, bitte?
Ja, ich weiß nicht, so ein bisschen, ja, das wäre nicht schlecht, glaube ich, ja. So ein bisschen mehr Kopf durch die Wand, ja. Hm.
Ich habe eine Idee, ich habe ein paar Stichworte jetzt einfach. Die sind ganz bunt gemixt. Ich gebe sie dir, also ich nenne sie dir und du sagst wirklich ganz spontan, was du damit assoziierst, was dir einfällt. Okay. Kann ganz kurz sein, kann aber auch ein Stand-up sein, was auch immer du möchtest. Ja? Dimitri.
Jemand, der mir, das war tatsächlich ein alter Schul- und Basketballfreund, der Dimi damals, ein echter Grieche, und der ins Radio kam, weil wir eine Radioshow gemacht haben, in der wir behauptet haben, Bulli und ich, es können Leute anrufen. Und irgendwann, es rief einfach keiner an. Und der Bulli sagt, scheiße, jetzt kommt die nächste Moderation, ruf du doch an. Und ich sage, ja, als wer denn? Lass dir was einfallen. Woher soll ich denn anrufen? Geh raus, du kannst dich im selben Studio anrufen. Geh raus, lauf irgendwie durch den Sender, such mir ein Telefon, ruf an. Und dann geht er ans Telefon, hallo, yes, Bulli. Und ich so, hellas, hier ist Dimitri aus Kaiserslautern. So ist das. Das war auch
aus
wirklich.
Kaiserslautern?
Ich weiß es doch nicht. Das war nicht überlegt und gar nichts. Aber manchmal trifft dich irgendwie so ein Blitz und es war der griechische Blitz und keine Ahnung.
Ja. Der hat dich bis heute nicht verlassen. Ne? Wenn man dich nachts um 4 weckt, mach mal den Dimitri, ist er da.
Natürlich schläft er meine Seite. Sicher, immer dabei. Ja, das ist so.
Also weiter geht's mit Bud Spencer.
Wow, das war. Also da bin ich heute noch wirklich sehr, sehr dankbar, weil ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber als wir den Film Mord ist mein Geschäft, Liebling, gemacht haben oder gedreht haben, ging es eben um die Besetzung meines Onkels. Und ich hatte überhaupt keine Idee, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und irgendwann rief der Produzent Christian Becker an und sagt zu mir, was hältst du von Bud Spencer? Und ich weiß noch genau, Thorsten, ehrlich, ich saß mit meiner Frau im Auto und Christian war über Lautsprecher und wir haben beide uns die Hand vor den Mund gehalten. Wir mussten lachen, weil wir gesagt haben, wie kommt der denn jetzt auf Bud Spencer? Und ich sage zu ihm, Christian, das wäre natürlich ein Wahnsinn, aber komm, lass gut sein, wen hast du noch so im Angebot, ne? Und ich habe das dann irgendwie vergessen. Wir drehen, waren schon mitten im Dreh, ich weiß nicht, 15, 20 Drehtage, wir haben in Italien angefangen und irgendwann sind wir in Berlin. Und wir haben in Berlin auf einem recht großen Platz irgendwie in der Nähe vom Gendarmenmarkt gedreht und ich hatte so einen kleinen Wohnwagen, wo ich mich halt umgezogen habe und irgendwann klopft der Christian Becker an meine Tür und sagt, Rick, ich würde dir gerne ein neues Teammitglied vorstellen. Und ich so, ja klar, logisch, gerne, wer ist es denn? Und dann ich kriege jetzt echt Gänsehaut. Das war so ein Moment, das ist wirklich dieser, genau für diesen Moment bin ich Christian Becker bis heute sowas von dankbar, weil dieser Mann steht vor mir, der aussieht wie Bud Spencer, wie Carlo Perdozzoli und guckt mich an. Und er hatte so ein Vollbart und er gibt mir die Hand. Ich habe wirklich keine kleine Hand, aber meine Hand ist wirklich in seiner Hand verschwunden. Und dann tätschelt er mich auf die Backe und sagt zu mir, hey, Tony, nice to meet you, Tony. Das war die Rolle, ne? Tony, von Tony. Und ich dachte, das glaube ich jetzt nicht. Und unsere Maskenbildner damals, die Irina, schöne Grüße nach Berlin, hat ein Foto gemacht, genau von diesem Moment. Das war mein Antrittsbesuch beim Paten damals. Ich war so verschämt in dem Moment, dass Bud Spencer mir die Wange tätschelt. Das werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Und ja, das war toll, war eine wunderbare
Ein Held unserer Kindheit.
Unglaublich, ja.
Und bis heute sind diese Filme zumindest zum Teil so lustig.
Total lustig, absolut, ja.
Ich gucke das immer an Weihnachten, das ist immer Bud Spencer, Terence Hill Zeit.
Total, ja, voll.
Das ist also, geil, dass du mit dem gedreht hast. Echt Wahnsinnsgeschichte. Weiter geht's mit Madagaskar.
Madagaskar. Naja, das Zebra eben, Marty. Und manchmal ist es verstörend, weil Kinder sagen, der ist doch kein Zebra. Und dann mache ich so Sachen, wie ich sie jetzt mache und dann kriegen die Kinder die großen Augen, so wie ich damals bei Bud Spencer. Das ist ganz süß, muss ich ganz ehrlich sagen.
Musst du dich konzentrieren für so eine Geschichte wie jetzt? Oder ist das auch einfach was aus dir rausflutscht, wie, weiß ich nicht?
Ich glaube, es ist so eine Mischung, Thorsten. Ich glaube, Dinge passieren, ich glaube, du kennst es von dir selber, wenn man sich sehr gerne und sehr intensiv damit beschäftigt. Dann bleiben einfach auch Dinge hängen und hin und wieder funktionieren die und hin und wieder funktionieren sie nicht. Also jetzt unter uns beiden glaube ich nicht, aber ich habe auch schon mit dem einen oder anderen Kollegen, glaube ich, Gespräche geführt, die nicht annähernd so bunt und froh waren, wo man dachte, puh, einer von den beiden hat ein Problem. Ja, also es klappt nicht immer, aber ja.
Also Madagaskar, Cars, warst ja auch mit dabei.
Luigi.
Ja, Luigi.
Luigi. Das ist lustig, weil siehst du, das ist genau der Moment, wo ich überlegen muss, wie Luigi gesprochen
hat. Jetzt musst du überlegen.
Jetzt muss ich wirklich überlegen. Aber er war so aufgeregt mit der kleinen Wagen. Und dann hat er gesagt, der Michael Schumacher, kommt in meine Werkstatt. Wie hieß denn der kleine Gabelstaplerfahrer? Ich habe den Namen vergessen. Ich komme nicht drauf. Wie ist der Gabelstaplerfahrer? Ja, klar. Dieser Moment ist so süß bei Cars, wie der Schuhmacher da bei uns in die Garage kommt und wir ihm die Weißwandreifen verkaufen und wir waren so aufgeregt. Wie hieß denn der kleine, mein Assistent, der Gabelstapler? Ach, wie hieß der? Ich komme nicht drauf, ist das schade.
Guido! Guido, siehst du, Michael Schumacher in unsere Werke startet und er will kaufen die Weißwandreifen. Ah, er war immer so aufgeregt, Luigi.
So ein bisschen wie der Feldmarschall.
Man steht, beide haben Bluthochdruck.
Ja, stimmt. Personen mit Bluthochdruck fallen mir besonders leicht. Ja.
Nächstes Stichwort, ganz was anderes. Klinsmann in Berlin bei Hertha.
Ja, ich weiß auch nicht, wo die Spielerlizenz ist. Also ich habe meiner Frau auch die ganze Bude auf den Kopf gestellt und das ist wirklich... Es ist einfach eine Sache, es ist so eine deutsche Formalie, wieso braucht ein Coach? Ganz ehrlich, ich habe so viel in meinem Leben erlebt, da brauche ich jetzt ein Blatt Papier, um zu beweisen, dass die Hertha halt mit mir ganz einfach Champions League Sieger werden.
Siehst du was interessant? Ich merke gerade, ich habe den länger nicht gemacht. Ich weiß eigentlich nur thematisch, dass er seine Lizenz sucht. Ja. Aber
ich frage mich und Bulli hat das glaube ich auch mal über dich gesagt, ich frage mich manchmal, was geht im Kopf vom Rick vor?
Es ist viel, es ist manchmal zu viel, ehrlich gesagt. Ich kann es dann genießen, wenn ich in einem kreativen Prozess bin, wenn ich alleine was schreibe oder mit Kollegen, macht es unheimlich Spaß, so ein Feedback von da oben zu bekommen. Manchmal für die Kollegen verstörend, weil sie mich natürlich angucken und sagen, das hat thematisch mit dem, was wir gerade machen, gar nichts zu tun. Ich so, ja, aber ich habe total Spaß dabei. Aber es ist auch manchmal so im Privatleben so ein bisschen, meine Frau würde sagen, Rick, du bist nicht bei der Sache. Ich schweife schon gerne mal ab. Das kann, glaube ich, so für Mitmenschen manchmal ein bisschen, hat so dieses der verstreute Professor.
Aber du hast kein Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom.
Nein, drei Minuten Richtung. Bin ich bei der Sache und dann bin ich wieder bei meiner eigenen Sache. Nein, es geht schon. Nein, ich bin gesellschaftlich wirklich kompatibel, ehrlich. Rufen Sie an und adoptieren Sie mich bitte. 180? Nein.
Sind diese Stimmen in deinem Kopf, Rick, sind die immer da?
Nein. Sowas hat komischerweise noch niemand gefragt. Das ist so eine amerikanische Spielfilmfrage.
Sagen Sie, James, wissen Sie, ob bei Cameron diese Stimmen immer da sind?
Cameron!
Ja, ich habe keine Ahnung, Leute. Ich dachte eigentlich, diese Stimmen wären immer...
Nee. Ich glaube nicht.
Aber denkst du, also in Stimmen?
Ja, das schon. Also wenn der kreative Prozess ist und es heißt, Rick, was sagt denn der Grieche? Ich sage, ich muss überlegen, ich muss Dimitri fragen, was sage ich? Ich bin, okay, ich komme von rechts, ich gehe nach links, ich muss mir was... Nee, das würde Dimitri nicht sagen. Also dass ich dann in der Rolle denke oder spreche, das schon, das hilft mir ja. Wie soll ich sagen, bei der Findung des Textes oder bei der Findung der Idee oder bei dem, was da...
Aber jetzt in einem normalen Gespräch, also wie jetzt bei uns oder wenn es um was Wichtiges geht mit deiner Frau oder so?
Nein, da bin ich ganz
normal. Merkst du dann auch, wie
nein.
auf einmal der Grieche raus will?
Nein, ja, wobei ich muss sagen, meine Frau kennt mich ja lang und gut und begleitet mich auch bei meiner Arbeit sehr intensiv. Und es ist natürlich manchmal, glaube ich, auch für sie ein bisschen nervig, wenn ich Dinge mache. Ich glaube, meine Frau freut sich sehr über unterhaltsame Dinge, die sie von mir noch nicht kennt. Das ist ein sehr hoher Anspruch.
Sie fordert dich.
Gelegentlich, ja. Was okay ist, wenn du willst ja nicht ständig irgendwie, ja, genau.
Was habe ich noch? Warte mal.
Armenisch. Ja, Armenisch, da habe ich eigentlich mit meinem Vater noch hin und wieder mal. Aber ich muss gestehen, das ist ein bisschen schade. Es war ja tatsächlich die erste Sprache, die ich noch vor Deutsch gelernt habe, damals von meiner Großmutter, von der Mama meiner Mama. Also mir geht es zumindest so mit jeder Sprache, auch mit jedem Dialekt. Wenn man das nicht gelegentlich trainiert, dann schläft das tatsächlich so ein bisschen ein. Und es ist schade drum. Ich höre es wahnsinnig gern.
Was heißt es? Mein Name ist Rick Havanian und ich bin heute zu Gast bei Thorsten Otto auf der blauen Couch.
Oh, blaue Couch. Blau ist Gabuit. Yes, imin anun ist Richard Cavagnane. Also ich bin Richard, Rick, genau. Also und heute bin ich Thorsten Otto in Show in Mechnem. Also ich bin heute in Thorsten Ottos Show. Aber was heißt ein Couch? Ah, Gabuit Couchin. Ja, das war jetzt, glaube ich, die Armenier, wenn sie jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschauen.
Gibt es den Burschen noch Nachhilfekurs? Das ist ja grausam. Radio Erevan wird den Burschen hochkant ausschmeißen.
Aber mein Gott, es ist halt so, wenn man länger nicht trainiert. Aber ja.
Aber du bist ein bisschen wehmütig, habe ich das Gefühl. Also, wenn wir darüber sprechen, ja, weil es so nicht mehr so präsent ist.
Ne, weißt du, was interessant ist? Ich denke ja viel, also, wie soll ich sagen, so, man macht sich schon so seine Gedanken so mit Herkunft und Sprache und wie sehr bestimmt das ein oder wie auch nicht. Und diese Sprache, also, wie gesagt, ich habe das ja vor Deutsch gelernt und ich hatte, gut, damals habe ich das nicht als Glück empfunden, von zwei Frauen, von meiner Mutter und meiner Großmutter großgezogen zu werden. Das war, mein Vater war zwar da, aber halt nicht da, sondern dort. Und die Frauen haben sozusagen die Führung, das Erziehen übernommen. Und ich verbinde tatsächlich mit armenischer Sprache extrem viel Fürsorge für ein Kind, natürlich Helikopter, 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 viel zu viel Helikopter, aber auch sehr viel Liebe und extrem viel Geduld. Und deswegen höre ich diese Sprache so gern und verbinde damit, ja, meine Mutter und Großmutter. Ist schon vielleicht deswegen, sah ich einen Moment lang etwas traurig aus.
Ja. Ich habe so Spaß und das ist ja nun ein Privileg, das ich habe in diesem Radiostudio, weil ich dich ja auch dabei sehen kann, wie wandlungsfähig deine Mimik ist, selbst wenn du nicht in Rollen schlüpfst. Ja. Du sahst jetzt gerade ganz anders aus.
Ich habe ein flexibles Gesicht.
Ich habe gerade den kleinen Jungen in dir gesehen.
Oh, Thorsten, wunderschön.
Ich sah gerade den kleinen Jungen in ihm. Habt ihr das gesehen? Er lebt noch, das innere Kind. Wir müssen ihn festhalten.
Der ist doch so wichtig für euch Schauspieler.
Ja, total. Ich glaube, für jeden Menschen, oder? Also wenn man es nicht übertreibt, so, wenn es nicht zu sehr zur Ego-Nummer wird und von wegen, ich muss immer alles hinterhergetragen bekommen und nach mir die Sintflut und solche Sachen. Als Kind ist das gut, aber als Erwachsener finde ich es anstrengend.
Bist du gut im Alltag?
Ja und nein.
Oder brauchst du immer jemanden, der hinter dir herräumt?
Ja und nein. Ich glaube, ja und nein trifft es wirklich am besten. Es gibt Tage, wo meine Frau sagt, hey, wow, Rick, was hast denn du gemacht? Und dann gibt es Tage, Rick, wie läufst du rum? Wie siehst du aus? Was machst du? Was hast du im Garten gemacht? Nichts, ich wollte eigentlich nur Nüsse schälen. Aber es gibt halt, weißt du, es ist beides möglich. Und das ist dieses beides so ein bisschen. Ja. Ja.
Also wenn du medikamentös gut eingestellt bist, dann funktionierst du auch im Alltag.
Ich glaube schon, nur dieses Medikament zu finden, lieber Thorsten, es ist schwierig. Es muss irgendein Kräuter sein. Ein wild wachsender Kräuter im Wald, der mich besänftigt.
Letztes Stichwort, Zukunft.
Lustig, bei Zukunft, was mir wirklich als erstes in den Kopf kam, Zukunft ist jetzt.
Okay.
Und das klingt irgendwie nach so einem schlechten Slogan der Bahn, ist aber damit nicht gemeint, sondern ich meine mit Zukunft ist jetzt. Ich tue mir tatsächlich schwer, wie soll ich sagen, je älter ich werde, desto schneller habe ich den Eindruck, vergeht die Zeit. Und nach vorne zu schauen, ist für mich so ein bisschen Zeitverschwendung, weil ich die Zeit lieber nutze, um gegenwärtig zu sein. Das klingt jetzt ein bisschen abgespaced, aber ich versuche wirklich unseren Moment jetzt hier, unsere Zeit wirklich so sehr zu genießen, wie ich nur kann. Wenn ich nach Hause fahre, versuche ich es auch im Stau so sehr zu genießen, wie ich kann.
Ehrlich?
Ja. Es hilft nicht.
Aber fällt es dir leicht? Also bist du gut da drin? Es ist ja sowas, was jeder für sich versucht, den Moment mehr zu genießen.
Nein.
Aber es gibt ja Menschen, die sind dafür begabter als andere.
Absolut, absolut. Und das schätze ich. Aber ich habe manchmal das Gefühl, es gibt so ein paar Zutaten, die mir helfen. Was mir wirklich hilft, ist Rotwein. Das klingt jetzt wirklich bescheuert. Oder Whisky zum Beispiel. Oder auch, kennst du Michael Franks? Natürlich kennst du Michael Franks. Ich meine, das ist doch Kiffen über die Ohren. Diese Musik zu hören, dabei Rotwein zu trinken, die Augen zu schließen, idealerweise mit keinem reden zu müssen. Oh, da passieren tolle Dinge im Kopf. Ich sehe wunderbare Filme und brauche keine Leinwand dafür.
Wo sitzt du dann da?
Ich habe einen Stuhl im Wohnzimmer, auf dem sitze ich zwischen den Lautsprechern. Und es ist wirklich so. Das ist
also nicht mit Kopfhörer, sondern richtig laut?
Nein. Also ich brauche es nicht ultra laut oder ultra bassig. Ich brauche es nur vom Klang her. Ich bemühe mal dieses Wörtchen audiophil. Ich brauche schon mega geil klingen und das Glück habe ich zu Hause. Und das liebe ich wirklich, wenn es richtig, richtig, richtig gut differenziert. Große Bühne, geil, präzise. Oh, da sitze ich da mit meinem Rotwein, höre dem Michael Franks zu und denke mir, ey, wow, das ist meine Zeit.
Also damit könnten wir dir eine richtige Freude machen, oder?
Voll.
Und wenn was?
Warte mal. Das erste Lied auf seinem Best-of-Album, sage ich jetzt mal. Ich muss gestehen, ich weiß nicht genau, wie das heißt. Super Rick. Oder ich komme nicht drauf. Es gibt ein Best-of Michael Franks und das erste Lied auf dem Album. Mhm. Popsicle Toes, so heißt es.
Popsicle Toes.
Genau.
Die Vorstellung, wie Rick da in seinem Wohnzimmer sitzt. Auf was für einem Stuhl sitzt du?
Einem Gartenstuhl. Ist nicht gelogen. Es ist wirklich
ernsthaft?
Es ist total ernsthaft.
Es du ist sitzt der erste Gartenstuhl,
der es ins Wohnzimmer geschafft hat, weil wir den auch drin so gerne haben. Ja.
Ach so, im Sommer steht der draußen?
Nein, er stand, also ehrlich gesagt,
und
bevor
dann,
wir umgezogen
wird er
abgespritzt sind.
Und
nein. Er stand mal draußen, aber irgendwann haben wir ihn reingeholt, weil wir ihn drin irgendwie schöner fanden. Und jetzt ist er drin. Aber schon seit Jahren.
Also aber nur einer.
Es ist nur einer, muss ich dazu sagen. Es ist nur einer. Da sitzen auch nicht viele Leute drauf. Wir sitzen meistens irgendwie auf der Couch so und irgendwie der ist so mein Musikhörstuhl. Den nehme ich dann. Dann setze ich mich da vor die Lautsprecher.
Ist das so eine, wo man die Beine hochlegen kann?
Nee, das nicht, gar nicht. Man muss relativ aufrecht sogar sitzen. Aber das mache ich gerne, weil ich versuche, mit den Ohren auf der idealen Höhe zu sein, mit den, du weißt schon, mit den Schwingungen und den Schallwellen. Und ja. Mhm.
Rick, was für ein Spaß, dass du da bist. Ein großes Vergnügen.
Danke, Thorsten, gleichfalls.
Vielen herzlichen Dank.
Ich danke.
Wie gesagt, bei uns in den Kinos schon die Wolfgang mit dir als Vampirvater. Ich sag's nicht nochmal.
Aber du hast es so oft, wenn man merkt so, wie es raus will.
Es will raus. Der Gigolo, ja. Aber so siehst du aus nun mal. Du siehst auch irgendwie aus wie Mitte 30.
Ja, das finde ich wirklich lustig. Da war ich selber überrascht, ja. Danke. Ja. Das nehme ich jetzt einfach mal so als Kompliment.
Alles Gute, Rick. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, Thorsten. Danke.
Bleib dir. Gesund. Danke.
Ebenso, danke dir.
Die blaue Couch. Der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.